Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext ist die Fortsetzung dessen, was wir gerade schon gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, dem Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Lese sie auch wieder, wie eben schon, nach der guten Nachricht. Und dann heißt es, einer von den Gästen griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Fest eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten. Kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft. Das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die armen, verkrüppelten, blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und drängen die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Ein Fest wird gefeiert. Und aufwendig vorbereitet, das gehört sich so. Und Einladungen gehen raus. Und auch nicht erst kurz vorher, sondern schon lange vorher. Damit die Leute sich eben Zeit nehmen können, damit sie es einplanen können, sich vorbereiten können. Trag das in deinen Kalender ein. Merk dir den Termin. Oder wie man heute sagt, save the date. Kennt ihr das? Sollte euch zugegangen sein, auf elektronischem Wege, ich habe es mir ausgedruckt. Ich musste schmunzeln, als da drüber stand, save the date. Das ist die Einladung für den Gottesdienst nächsten Sonntag, der Sommergottesdienst. Eine Einladung zu einem kleinen Fest Gottes. Immer was wir machen, ist ein kleiner Abglanz dessen, wozu Gott uns einlädt, aber deswegen ja nicht weniger wichtig. Also, ihr habt gehört, save the date. Merkt euch den Termin, ladet ein. Weil wenn man sich die Mühe macht, ein schönes Fest zu organisieren oder auch nur einen schönen Gottesdienst, dann will man doch auch, dass die Leute kommen. Und wenn sie kommen sollen, müssen sie das rechtzeitig wissen. Und deswegen ist diese Einladung auch schon raus. Und trotzdem muss man mit Absagen rechnen. Es kann halt nicht immer jeder, auch wenn der Termin lange bekannt ist. Das ist traurig für den Gastgeber, aber nicht zu ändern. Und wenn einer absagen muss, dann so, dass der Gastgeber es nicht persönlich nimmt. Also man sagt ja nicht, nö, komm ich nicht, der Mist interessiert mich nicht. Das würde man eher nicht sagen. Sondern man sagt, ich kann leider nicht kommen, weil ich etwas noch Wichtigeres vorhabe. Das ging jetzt nicht anders. Sonst wäre ich ja gern gekommen, aber leider, leider. Ist immer noch traurig für den Gastgeber, mildert aber ein bisschen den Frust. Und da hat sich ja bis heute auch nicht viel geändert. Das war schon zu Jesu Zeiten so. Und so erzählt Jesus diese Geschichte. Gott lädt ein, sagt Jesus. Gott legt ein. Und eine Einladung ist keine Vorladung. Eine Einladung ist keine Vorladung. Liebe Schwestern und Brüder, ich schaue mir in letzter Zeit gern eine amerikanische Anwaltsserie an. Und mal davon abgesehen, dass ich hoffe, dass es in Wirklichkeit juristisch nicht so zugeht in Amerika wie in dieser Serie. Kommt es in dieser Serie doch immer wieder zu so Szenen mit so einem netten jungen Fahrradkurier, der platzt dann überall rein, ob es passt oder nicht, in irgendeine Szene und hat so einen gelben Umschlag in der Hand und spricht dann einen an und fragt, sind Sie der und der? Und dann sagt er, ja, bin ich. Und dann sagt er, dann bitte hier, Sie sind vorgeladen. Sie sind vorgeladen. Und die Freude hält sich bei den Betreffenden immer schwer in Grenzen. Denn eine Vorladung bedeutet ja, man muss vor Gericht erscheinen. Nur als Zeuge in aller Regel, aber es passt einem auch selten in den Kram. Also nie jubelte einer, hab noch nicht gesehen, dass einer sagt, hurra, ich bin vorgeladen. Und hurra, vorgeladen. Aber man kann sich halt nicht drücken. Man kann sich nicht drücken, weil dann wird man doch schnell vom Zeugen zum Angeklagten. Da muss man vielleicht nicht vor Gericht erscheinen, aber eine Strafe zahlen muss man auf alle Fälle. Das will ja auch keiner. Also muss man sehen, wie man das geregelt bekommt und bei Gericht aufschlagen. Die Einladung Gottes ist aber keine Vorladung, liebe Schwestern und Brüder. Das heißt, du musst nicht kommen. Du musst nicht kommen. Gott zwingt dich nicht. Er bestraft dich auch nicht, wenn du nicht kommst. Du bist dann halt nicht dabei. Das ist nochmal ein anderes Thema, darauf gehe ich heute nicht ein. Aber er lässt dir die Freiheit. Aber er lockt dich. Er lockt dich. Es ist ja auch kein dröger Gerichtstermin angesagt, sondern es ist ja ein Fest angesagt. Und Gott hat sich Mühe gegeben, es für dich attraktiv zu machen. Es ist viel vorbereitet. Es gibt außergewöhnliche Sachen und davon viel. Und es wird ein schönes Erlebnis werden. Dafür hat Gott gesorgt. Und woher weiß ich das? Na, weil Jesus das doch auch immer wieder gesagt und gezeigt hat. Was Jesus sagt, ist eine einzige Einladung Gottes. Hier und heute und dann auf eine wunderbare Zukunft hin. Save the date, hätte Jesus auch sagen können, würde er heute vielleicht. Und er hat es selber gelebt. Jesus hat es doch selber auch so gelebt. Er hat Feste gefeiert mit den Menschen gerne und er hat Feste gerettet. Ihr erinnert euch ja sicherlich, ne, die Begebenheit, die uns im Johannesevangelium erzählt wird, ist noch nicht so lange her. Da droht eine Hochzeit zu scheitern, weil der Wein ausgeht. Und wie kann man eine Hochzeit feiern ohne Wein? Und dann kommt Jesus und sorgt dafür, dass es wieder Wein gibt. Und er rettet das Fest, dass die Menschen feiern können. Gott will das. Muss man nicht die Nase rümpfen. Gott will das. Das will Gott. Gott macht es deutlich in Jesus. Gott will, dass es uns gut geht, dass wir das Leben genießen können, dass wir uns freuen. Und wenn das nicht so ist, liegt es nicht an ihm. Dann liegt es bestenfalls an menschlicher Planung, die dann doch immer irgendwie unzulänglich ist. Da hat es dann wieder doch nicht gereicht. Und Jesus hat neben allem anderen am meisten mit Leuten zusammengesessen und gegessen und getrunken und gefeiert. Und ihnen, ich sage es jetzt mal so, versucht, Appetit zu machen auf die Gemeinschaft mit Gott und auf die Zukunft Gottes. Und am Ende, sagt Jesus, wird es ja auch genau so sein. Wie wird es eigentlich sein, wenn der letzte Tag anbricht, wenn wir das erleben oder wenn wir auferstehen, wenn die Posaunen erschallen und die Gräber sich öffnen? Was passiert denn dann da? Einiges. Aber Jesus sagt auch, dass er die, die zu ihm gehören, empfängt im Himmelreich und dann wird es ein großes Festmahl geben. Sag ich das immer so klar? Wir gehen auf eine Riesenparty zu. Gott lädt uns ein zu einem Fest. In der Ewigkeit beginnt das Leben mit einem Fest des Lebens. Und ich stelle mir das sehr konkret und realistisch vor. Und bis dahin sollen wir immer was tun zu seinem Gedächtnis, damit unter uns gegenwärtig ist, was er für uns getan hat? Abendmahl feiern. Das ist ja auch bemerkenswert. Man hätte sich ja auch andere Dinge denken können. Das bedeutet doch was, dass Jesus sagt, feiert ein Mahl zu meinem Gedächtnis. Feiert ein Mahl. Das Mahl des Herrn, wohlgemerkt. Gottes Mahl, Gottes Fest. Also Jesus hat ein Festessen gestiftet zur Vergegenwärtigung dessen, was Gott für uns getan hat. Auch wenn das in unserer Praxis immer alles sehr bescheiden ist, weiß ich, ne? Und trotzdem, es soll durch diese bescheidenen Dinge, die wir tun, durchscheinen die himmlische Herrlichkeit. Und das Fest findet statt. Das Fest findet statt, abgesagt wird es nicht. Man weiß nicht, wer dabei ist, aber abgesagt wird das Fest nicht. Davon darfst du ausgehen. Es findet statt, weil Gott selbst einlädt zu diesem seinem Fest. Wen? Wer ist denn eingeladen? Alle. Grundsätzlich sind alle eingeladen. Keine Elite. Das ist kein Festbankett für die oberen 10.000. Keine Spezies, ne? Geschlossene Gesellschaft, nur für meine besten Freunde. Nein. Auch nicht besonders Erwählte. Die Frommen der Frömmsten vielleicht. Nein, nein. Alle. Alle sind eingeladen. Aber nicht alle kommen. Aber nicht alle kommen. Nicht alle wollen kommen, muss man besser sagen. Und da gibt es dann doch Unterschiede. Es gibt welche Menschen, die sind eigentlich dicht dran. Die sind dicht dran am Gastgeber, an Gott. Die sind schon sowas wie alte Bekannte und gute Freunde. Und dann gibt es da solche, die doch eher fern sind, räumlich und auch innerlich. Und die wären von selber bestimmt auch nicht auf den Gedanken gekommen, dass sie eingeladen sein könnten. Aber warum kommen die Leute nicht? Naja, wie ich immer sage, wenn ich so auf unsere Veranstaltungen gucke, jeder Einzelne hat durchaus nachvollziehbare Gründe. Das ist ja auch so. Und ich sage da auch nichts gegen, wenn einer kommt und sagt, ja, ich konnte nicht zum Gottesdienst kommen, ich konnte nicht da zur Zellgruppe kommen, ich konnte nicht, weil dies und das und jenes verstehe ich. Ne? So in der Sache verstehe ich es. Da will ich im Einzelnen auch nicht drauf eingehen. Aber auf die Gruppen, die da deutlich werden, da werden ja verschiedene Gruppen deutlich, die nicht kommen. Und vor allem gibt es da die, eben die ja schon einen Fuß in der Tür haben. Da ist ja schon Kontakt und Beziehung, deswegen entschuldigen die sich ja auch. Die anderen kommen einfach nicht. Aber die sind ja eigentlich dicht dran und die entschuldigen sich. Menschen, die ja eigentlich doch zu Gott, dem Gastgeber, schon gehören. Also die Pharisäer eben und ähnliche. Also solche, die zur Gemeinde Gottes doch schon gehören. Für die es eigentlich selbstverständlich sein sollte, der Einladung zu folgen, und zwar gerne und freudig. Aber nein, ach, das Leben kommt einem ja immer dazwischen. Der Beruf ist so anstrengend. Und ich bin der Letzte, der das leugnen würde. Die Geschäfte sind so stressig, kann ich mir gut vorstellen. Die Vergnügungen des Lebens brauchen ja auch Zeit. Da hat einer geheiratet, wer will ihm das verübeln? Ist doch wunderbar, ja. Alles richtig, alles richtig. Aber die Gemeindeglieder zumindest haben ja letzten Sonntag auch ein bisschen über Gemeindeentwicklung gesprochen. Habe ich gehört? Und wie ich hörte, auch über Wünsche an den hauptamtlichen Mitarbeiter, den gegenwärtigen und einem möglichen zukünftigen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich kenne das ja auch zur Genüge, von hier und von woanders, als Gemeindeglied und als Betroffener. Was wünschen wir uns denn für einen Pastor? Und was wünschen wir uns von ihm oder von der Pastorin? So lautet die Frage, wie soll der denn sein und was soll der denn machen? Und dann wird viel genannt und alles ist gut und richtig. Aber wann fragen wir eigentlich mal andersrum? Nicht, welchen Pastor braucht die Gemeinde, sondern welche Gemeindeglieder braucht die Gemeinde? Ich gebe zu, diese Frage ist mir auch fremd und deswegen bin ich so drauf angesprungen, als ich neulich im Internet was las, wo einer diese Frage so formulierte. Und ich dachte, das ist interessant, das will ich lesen. Bin vor einiger Zeit auf einen sogenannten Blog im Internet gestoßen, also so ein Internet-Tagebuch, wo jemand diese Frage gestellt hat. Ich fand das schon bemerkenswert und ich denke, auch so zu fragen, ist völlig in Ordnung. Und wer wissen will, was genau ich da gefunden habe, der darf mich nachher fragen. Aber es geht, so viel kann ich schon sagen, ein bisschen auch um diese Problematik in dieser Geschichte von Jesus. Da sind Leute eingeladen und sollten alles klar haben, weil sie doch schon dazu gehören zur Gemeinde Gottes. Und dann ist so vieles, so viel wichtiger. Und das schmerzt. Gott schmerzt das. Und Jesus sagt, dann schaut Gott weiter. Dann schaut Gott weiter. Also er hält sich damit in dem Sinne auch nicht auf. Wer nicht will, der will nicht. Das muss man auch mal so sagen. Dann schaut Gott weiter, denn Gott hat einen weiten Blick. Und den sollen wir auch haben. Natürlich an die Hecken und Zäune, die an den Hecken und Zäunen, die, die draußen sind. Die, die nicht damit rechnen, eingeladen zu sein, aus welchen Gründen auch immer. Und zu denen soll die Einladung auch kommen. Aber durch wen denn, wenn nicht durch uns, die wir schon Bescheid wissen? Hier, ne? Zettel mitnehmen, einladen gehen, zum Beispiel. Aber das Fremde macht Angst. Kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist immer mit einem unangenehmen Gefühl verbunden. Wer ist das? Was sind das für Leute? Wie werden die reagieren? Kann ich gut verstehen. Ich war ja im Urlaub in Frankreich und es war alles wunderschön. Aber ich merke, wenn ich so erzähle, bei einigen, kommt dann immer so ein Gedanke rein, ja, kann man denn da so einfach hinfahren? Die Sprache. Und die Franzosen sind doch so pingelig und die sprechen auch nichts anderes als Französisch. Ne? Ist doch so. Das eine. Und das andere, immer noch, immer weniger hoffe ich, die mögen uns Deutschen doch eigentlich gar nicht. Ne? Ist das nicht so? Und ich sage, ja, die Franzosen haben auch allen Grund, uns nicht zu mögen. Das lernt man, wenn man da mal hinfährt. Ne? Also ich sage mal so ein Beispiel. Wir waren unterwegs und wir mussten mal anhalten. Ich musste telefonieren. So ein kleines Dörfchen auf dem Rückweg irgendwo. Fahre ich da raus auf so einen Dorfplatz, fahre auf so eine Mauer zu. Da war ein Parkplatz, da so eine Friedhofsmauer offensichtlich. Da so eine Plakette mit Blümchen. Ja, wunderbar. Was steht da? Denkplakette für einen Menschen, den die Nazis da sein eigenes Grab haben schaufeln lassen und ihn dann erschossen haben. Auf sowas musst du gefasst sein als Deutscher, ne? In dieser Gegend und viele andere Dinge. Also es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, wenn manch einer da so ein bisschen komisch reagiert. Also jemand hat mir erzählt, dass er vor Jahren allerdings dann mal im Elsass unterwegs war, hat dann da nach dem Weg gefragt auf Deutsch und als Antwort wurde dann vor ihm ausgespuckt. Das ist natürlich nicht so schön und das kann passieren, ja. Aber wie gesagt, es hat ja auch seinen traurigen Grund, wenn jemand so reagiert auf Deutsche. Aber ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht und viel, viel öfter hat auch der mir das erzählt hat, gesagt, erlebt man positive Begegnungen. Trotz der Vergangenheit, die den Franzosen viel gegenwärtiger ist als uns. Trotz der Sprachschwierigkeiten. Man bemüht sich um Verstehen, das ist nicht so schlimm. Und wenn sie es können, wechseln sie auf Englisch und wenn nicht, machen sie mit Händen und Füßen. Also das geht, Verständlichkeit ist, Verstehen ist möglich, weil da ganz viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist. Und auch wenn daraus keine festen Freundschaften entstehen, sind solche Begegnungen im Alltag doch wertvoll und verändern etwas. Dass so unangenehme Begegnungen immer weniger werden. Warum erzähle ich das? Na, weil ich das mit unserem christlichen Leben vergleiche. Da ist es doch genauso. Ne, da haben wir auch Angst vor den Fremden, den Nichtchristen oder die auch so überhaupt irgendwie sehr anders sind als wir, anders leben. Und diese Angst, sage ich ja, ist normal und auch gar nicht schlimm. Aber es lohnt sich, liebe Schwestern und Brüder, diese Angst zu überwinden und Begegnungen zu riskieren. Und ja, es kann auch uns als Christen passieren, wenn wir uns zu erkennen geben an der Art, wie wir sprechen, dass man vor uns ausspuckt. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass da eine Konferenz war in Jerusalem, weil Christen sich treffen wollten, um darüber mal zu sprechen, weil extreme Juden es sich wohl angewöhnt haben in Jerusalem, wenn sie jemanden als Christen erkennen, dass sie vor ihm ausspucken. Gut, jetzt sind wir nicht in Jerusalem. Aber es kann schon passieren, ja, dass wenn wir uns als Christen zu erkennen geben, dass man nicht so freundlich reagiert, weil die Kirche ja so viele schlimme Dinge macht oder weil man irgendwas erlebt hat. Wahrscheinlich sind ja auch da traurige Gründe vorhanden, die den anderen dazu veranlassen, für die wir persönlich gar nichts können. Aber er reagiert halt so. Was dann? Dann gilt, was Jesus dazu sagt. Segnet, die euch fluchen. Sagt trotzdem was Gutes. Wünscht einen Segen. Wünscht etwas Gutes. Und vielleicht an dieser Reaktion, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, merken diejenigen, dass Jesus in uns lebt. Und das könnte vielleicht sogar effektiver sein als all die freundlichen und guten Begegnungen. Aber auch in unserem geistlichen, in unserem christlichen Leben werden das die allermeisten sein, freundliche und gute Begegnungen. Wir werden das auch als Christen so erleben, dass man uns freundlich begegnet, wenn wir freundlich sind. Und dass man sich um Verstehen bemühen wird, wie auch wir versuchen, den anderen zu verstehen. Und immer wieder wird dann auch das Wunder geschehen, dass der Funke des Geistes Gottes überspringt. Dass das, was wir nicht machen können, aber wir bereiten es vor, dass Gott handeln kann, nicht immer und nicht überall und vielleicht auch viel zu wenig nach unserem Empfinden und Wunsch, aber es wird passieren, dass Menschen die Einladung annehmen. Die Einladung zum Reich Gottes, aber auch die Einladung zur Gemeinde, das gehört ja zusammen. Die Einladung annehmen, nicht zu uns, aber zu Gott, dem Gastgeber des großen Festes des Lebens. Und ich denke, dafür, liebe Schwestern und Brüder, lohnt es sich doch zu leben und auch mal auf anderes zu verzichten. Amen.